ist einfach ein Künstler, der ein Wahrheitssuchender ist. Und das ist durchaus auch ein wissenschaftlicher Anspruch.
Es gibt auch in der Medizin genau die Lücke, die er mit seinen Bildern füllen kann, wo es dieses Fragen danach gibt.
Aber Milde berichtet ja an einer Stelle, erinnere ich mich auch von der Belastung dieser Situation, dass es manchmal kaum auszuhalten sei.
Herzlich willkommen zum Podcast im Lübecker Museum Behnhaus Trägerhaus.
Ich fand es wenigstens extrem bewegend, als die Gruppe von der Brücke hier sich die Ausstellung angeguckt hat, also Psychiatrieerfahrene, die einen unmittelbaren Kontakt hergestellt haben zu den Porträtzeichnungen.
Zur Ausstellung Irreal, Karl Julius Milde, das Porträt und die Psychiatrie begrüße ich den Direktor des Hauses, Dr. Alexander Bastek, und als Gast Professor Dr. Cornelius Borg, Leiter des Instituts für Medizingeschichte an der Universität zu Lübeck. Das ist die erste Folge unseres Podcasts, der künftig zu aktuellen Ausstellungen erscheinen wird und den ich, Sabine Mila-Kunz, moderiere. Herzlich willkommen. Dieses Mal mit Musik von Robert Schumann, der ein Zeitgenosse des Malers Milde war und der seine letzten beiden Lebensjahre in der Psychiatrie verbrachte. Das ist auch das Thema und die Epoche, um die es im Gespräch gleich geht. Vor 200 Jahren beginnt sich die Psychiatrie nämlich, so wie wir sie heute kennen, erst zu entwickeln. Die ersten sogenannten Irrenhäuser eröffnen und auch in einem neuen Krankenhaus in Hamburg werden Geisteskranke Anfang des 19. Jahrhunderts aufgenommen. Genau dahin begibt sich der junge Maler Milde mit Zeichenstift und Papier über mehrere Jahre, um diese Männer und Frauen zu porträtieren. Der Künstler selber beschrieb sie so: Die Erkrankungen haben sich tief in die Gesichter eingeschrieben. Und ich als Betrachter frage mich, ob wir das heute auch so sehen. Und ich frage Sie, Herr Bastek, als Museumsleiter, Sie kennen die Zeichnung gut. Ja, wie ist es Ihnen ergangen, als Sie die Bilder zum ersten Mal gesehen haben?
Also was mir beim ersten Blick auf diese Zeichnung deutlich geworden ist, wie konzentriert sie gearbeitet sind. Milde zeichnet ja Porträts als Brustbilder, als Bleistiftzeichnung, aber schon der Oberkörper, der Brustbereich ist nur angedeutet, auch hier innerhalb der Zeichnung nochmal eine Konzentration auf die Augen, auf den Gesichtsausdruck. Ja, und das ist gelingt ihm auf eine Weise, die sicherlich die damaligen Betrachter, aber auch bis heute unsere Museumsbesucher in den Bann ziehen.
Herr Borg, Sie sind Medizinwissenschaftler und Mildes Zeichnungen sind vor einigen Jahren einem Psychiater vorgelegt worden hier an der Klinik in Lübeck. Und er konnte aber anhand der Porträts keine Diagnosen stellen. Bestenfalls bei dem einen oder anderen Patienten vielleicht eine Depression.
Ich glaube, dass dieses Urteil des Kollegen aus der Psychiatrie die Besonderheit dieser Porträtzeichnung unterstreicht, gerade weil sie eben keine Abbilder eines bestimmten Krankheitsbildes sind, sondern die Individualität des erkrankten Menschen zeigen. Vielleicht zeigen sie Spuren, dass sie nicht normal sind. Wir nehmen ihnen ab, dass das geisteskranke, Seelengestörte sind. Aber sie lassen sich nicht festlegen auf das Label einer einzigen klinischen Diagnose.
Auf mich wirken die Porträtierten relativ normal. Einer ist erschöpft, ein anderer lacht, einer guckt misstrauisch. Erging das Betrachtern und Ärzten vielleicht damals deshalb anders, weil man Emotionen nicht öffentlich zeigte? Also wie viel Gefühlsausdruck war um 1830 gesellschaftsfähig?
Ich halte es für sehr gut möglich, dass diese Patienten aufgrund ihres Herkommens, aufgrund ihrer Erkrankung, einer anderen Weise ins Gesicht beschrieben bekommen haben, in welchem Zustand sie gerade sich befinden, als das eigentlich die damaligen Konventionen zugelassen haben.
Wie emotional die Zeit, die Romantik damals war, kann ich nicht mal sagen, aber mit einem Blick auf die Kunst kommen wir der Antwort vielleicht doch einen Schritt näher. In der klassischen Historienmalerei ist die Kunst absolut emotional und übertreibt theatralisch alles, was sie darstellen will.
Eigentlich genau das, was auch der Psychiater gehofft hat, in den Zeichnungen erkennen oder was vielleicht auch der heutige Neugierige sagt, ist das vielleicht jetzt Schizophrenie oder so etwas?
Milde hat aber da noch eine Sonderrolle. Also der wird nicht Historienmaler und der distanziert sich von dieser Übertreibung auch. Malt seine Patientenporträts doch mit einem nüchterneren Blick, weil er, das schreibt er auch einem Freund, in diesen Gesichtern Charakterzüge und Gefühlsregungen in Reinform zu erblicken scheint und die dann festgehalten hat.
Wir wissen ja nicht genau, zu welchem Zweck Milde die Zeichnungen im Krankenhaus anfertigte. Wahrscheinlich ist allerdings, dass der dortige Arzt eine medizinische Publikation plante, zu der es dann aber nicht gekommen ist. Herr Bastek, ist das ungewöhnlich, dass ein Künstler um 1830 psychisch Kranke porträtiert?
Diese reine Konzentration auf die Psychiatrie, zumindest im deutschen Bereich, um die Zeit um 1830 ist wirklich eine Ausnahme oder ist Milde einer der Ersten, der damit beauftragt wird oder dieses Thema für sich annimmt.
Sie hatten ja auch an einer Stelle im Katalog gesagt, dass man Milde als Künstlerforscher bezeichnen könnte.
Er ist einfach ein Künstler, der natürlich auch aus seiner Zeit definiert ein Wahrheitssuchender ist. Und das ist durchaus auch ein wissenschaftlicher Anspruch. Und den setzt er um in der Denkmalpflege, indem er in Lübeck Baudenkmäler skizziert, die erhaltenswert sind, die vom Abriss bedroht sind, für die er eintritt, dass sie erhalten werden. Auch da treibt ihn die Akribie, die Wahrheitssuche an. Und ganz ähnlich ist das, wenn ihm Menschen begegnen in diesen Porträts, die er auch dezidiert und detailliert darstellt und damit als Künstler genauso wie als Wissenschaftler oder mit wissenschaftlichem Anspruch tätig ist.
Ich glaube, auch das hat ein Echo in der Medizingeschichte, diese Beobachtung. Also auf der einen Seite könnte man sagen, da gab es noch gar keine richtige Psychiatrie. Der konnte noch gar nicht wissen, was er da eigentlich wirklich malen muss. Ich fand es wenigstens extrem bewegend, als bei dem Vorbesuch hier im Museum die Gruppe von der Brücke hier sich die Ausstellung angeguckt hat, also Psychiatrieerfahrene, die einen unmittelbaren Kontakt hergestellt haben zu den Porträtzeichnungen. Und zwar in faszinierender Weise, in der Weise, dass sie nicht nur attrahiert waren von den Porträts, sondern dass diese Porträts gewissermaßen sie als Gruppe zum Sprechen gebracht haben. Also da hast du eine Seite angeklungen, die in den Bildern aufgehoben ist.
Was muss man sich denn darunter vorstellen, wenn man um 1830 als geistesgestört bezeichnet wurde? Was waren das für Krankheiten?
Die Antwort auf diese Frage ist gar nicht so ganz einfach. Auf der einen Seite wissen wir natürlich, dass bereits in der Antike das Wort Melancholie erfunden wurde. Deswegen haben wir es bis heute als eine andere Bezeichnung für das, was wir heute Depression nennen. Also wir haben starke Hinweise, dass seelische Zustände, die als Leiden erlebt werden von einem selbst oder auch von den Mitmenschen, schon in der Antike ähnlich vorgefallen sind. Und auf der anderen Seite wissen wir eben auch, dass es eine Psychiatrie im engeren Sinne, so wie wir das heute kennen, als eine besondere Form der Medizin, Spezialisierungsrichtung der Medizin, dass die überhaupt erst so ab 1800 entstanden ist.
Und wie kommt es zu dieser Entwicklung am Beginn des 19. Jahrhunderts?
Da gibt es eine bis heute eigentlich offene Frage. Verweist das darauf, dass Gesellschaften dehnbarer, flexibler im Tolerieren solcher Ausnahmezustände waren? Oder gab es die tatsächlich nicht in derselben Weise? Wahrscheinlich trifft beides zu. Natürlich gibt es bestimmte Krankheiten, die sind ganz, ganz zeittypisch. Neurasthenie war das um 1900, Burnout ist das heute, das gab es natürlich nicht um 1830. Dass Leute wahnsinnig waren, dass sie Stimmen gehört haben, dass sie wild sich bewegt haben und nicht zu stoppen waren. Das wissen wir aus Pallschilderungen der Zeit, das war auch damals schwer zu handeln. Deswegen sind die um 1830 in solche Einrichtungen untergebracht worden.
Zu den Porträts selber gibt es aber ja keine Krankenakten, sodass man eigentlich über die Personen nicht so viel weiß, was sie hatten.
Wir haben zunächst mal nur die Bilder. wirklich nur die Porträts. Und auf fast allen ist der Name des Patienten oder der Patientin notiert und eine Berufsbezeichnung.
In der Zeit um 1830 fängt die Krankenhausmedizin überhaupt erst an. Und die Patientenakte wird erfunden als Verwaltungsdokument, in dem eingetragen wird, wann der Patient woher kommt, wo er wohnt, wer für die Kosten aufkommt und welche Pflegeklasse er hat. Erst später übernimmt sie auch medizinische Dokumentationsaufgaben. Die Informationen, die wir wissen, die wir haben zu Patienten aus früherer Zeit, sind entweder Briefwechsel von Ärzten mit ihren Patienten, indem sie tatsächlich ihre Leiden schildern, weil es so eine Art Briefsprechstunde gab in der, oder eben wir haben Tagebücher von Ärzten, die zu ihren Patienten Notizen gemacht haben.
Auf den Titeln in der Ausstellung, da entdeckt man ja dann teilweise auch die Berufe der Porträtierten. Bei den Männern heißt es beispielsweise Barbier, Tischlerbursche, Straßenmusikus. Bei den Frauen steht Dienstmädchen, Schusterfrau, Näherin. Demnach sind hauptsächlich Handwerker und Dienstboten geisteskrank geworden. Wo bleiben denn die Bildungsbürger, wo die Adligen?
Darauf hat der Medizinhistoriker eine ganz brutale Antwort. Es ist extrem gefährlich, ins Krankenhaus zu gehen. Wenn man das irgendwie vermeiden kann, macht man das nicht. Die Sterblichkeit der Charité liegt Anfang des 19. Jahrhunderts bei 30%. Jeder, der es sich leisten kann, zu Hause versorgt zu werden, geht nicht ins Krankenhaus. Das Krankenhaus ist noch kein Ort der spezialisierten medizinischen Betreuung, sondern die Auffangstation für die Dinge, die, also für die Menschen, die zu Hause nicht mehr untergebracht werden können oder für die ganz wenigen Dinge, Maßnahmen, die zu Hause nicht durchgeführt werden können.
Das heißt, das war eigentlich nur ein Aufenthaltsort?
Auch ein Schon- und Schutzraum, in dem man mit der Beruhigung, mit der Bettruhe einfach ein günstiges Umfeld dafür schaffen wollte, dass die Natur es schon richtet. Also, dass die Medizin heroisch gegen die Natur Menschen wieder gesund macht, ist eine Idee, die erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Menschen irgendwie plausibel vorkommt.
Trotzdem ist es ja auch interessant, dass dieses Krankenhaus in St. Georg ja das modernste in Europa war. Und da hat es mich dann doch überrascht zu lesen, dass für die immerhin 1000 Patienten nur 2 Ärzte zuständig waren.
So ist es. Aber man kann einfach mal salopp zurückfragen, was sollten dort mehr Ärzte? Also wir müssen uns ja klar machen, dass das eine Medizin ist, die völlig anders funktioniert, als wir uns das heute vorstellen. Den hat man irgendwie beobachtet und untersucht, als er gekommen ist. Und mehr Medizin fand nicht statt.
Mögen Sie erklären, wo Geisteskranke in den Jahrhunderten vorher hingekommen sind, bevor die ersten Anstalten eröffnet haben?
Die sind entweder zu Hause eingesperrt worden, wenn die anderen Familienmitglieder aufs Feld mussten. Das müssen wir uns vorstellen, war wahrscheinlich der Normalfall für die Mehrzahl derer, die wir heute psychiatrische Patienten nennen müssen. Oder in Städten, wo das nicht ging, gab es Häuser für Irrsinnige, die eben mehr eigentlich Wegsperrorte waren. Und gelegentlich wurden sie auch tatsächlich zur Schau gestellt. Also Tollhäuser hatten gelegentlich auch Käfige nach außen, um den anderen zu sagen, da kommt ihr hin, wenn ihr nicht mehr funktioniert. Es ist eine große Gemengelage, die also verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen. Eben auch, dass wir da ja in einer Zeit sind, in der es zum ersten Mal wirklich eine systematische Trennung von Erwerbsarbeit und Familienleben gibt.
In der Ausstellung hängen ja auch Doppelbildnisse.
Ja, das ist vielleicht der eindrücklichste Raum in dieser Ausstellung. Das merken wir auch bei den Besuchern, die da tatsächlich was zu sehen kriegen, weil das vergleichende Sehen einem irgendwie so nahe liegt. Es sind Bildnisse. Wir haben in einigen Fällen das Glück, dass Milde sie zweimal zeichnete und tatsächlich in einigen Fällen erkrankt. Und dann sehen wir ein zweites Bildnis und auch dort oft von fremder Hand, wahrscheinlich durch die Ärzte, der Zusatz geheilt oder geheilt entlassen. Das Krankheitsbild hat sich in den einen Bildnissen eben darin manifestiert, dass Gesichtsausdrücke, dass Temperamente überzeichnet und dauerhaft da sind und auch etwas, was sich wirklich ins Gesicht eingeschrieben hat, dort zu sehen ist. Daneben wirkt der geheilte Patient gelöster. Da haben sich die Gesichtszüge entspannt und gelöst. Und was hinzukommt, der Schritt in die Gesellschaft, in das, was normiert oder gesellschaftlich anerkannt ist, auch damit wieder geleistet, dass die Frisur wieder sitzt, dass die Locken wieder wachsen. Vorher waren die Schädel teilweise rasiert oder die Haare ausgerauft. Die Kleidung ist wieder bürgerlich und sitzt. Also das ist wirklich schon ein Schwarz-Weiß-Schema, was da anklingt.
Ist zugleich Ausdruck auch eines neuen Selbstverständnisses oder auch eine Hoffnung auf diese Einrichtung Psychiatrie oder psychiatrische Abteilung in einem Krankenhaus. Das ist eine neue Idee, dass Seelenstörungen, Geisteskrankheiten den therapeutischen Ansatz lohnen und nicht was Naturwüchsiges ist, den die Betroffenen und die Ärzte eigentlich hilflos gegenüberstehen.
Glauben Sie denn, Herr Bastek, dass der Künstler Milde die geheilten Personen so vor Ort auch tatsächlich angetroffen hat? Oder hat er den Kragen bei der Entlassung erfunden?
Also ich würde zunächst sagen, jemand, der gesund ist, sich kontrollieren kann, wenn der porträtiert wird, dann sorgt er um 18.30 Uhr dafür, dass der Kragen sitzt. Und ich erinnere mich auch an den Besuch der Therapiegruppe der Brücke, die auch ganz gefangen vor diesen Bildern standen, vor den Vorher-Nachher-Bildern sozusagen. Und eine Besucherin, die dann auch sagte, ja, das kann ich so nachvollziehen. In der Phase, wo es mir schlecht ging, da war ich auch nicht in der Lage, mich um mein Äußeres zu kümmern und genau diesen gesellschaftlichen Ansprüchen zu genügen.
Ich möchte nochmal auf die Unterbringung der psychiatrischen Patienten im Hamburger Krankenhaus zurückkommen. Es gibt ja ein Reisetagebuch des jungen Arztes Albert Zeller, der damals in Deutschland unterwegs ist und sich verschiedene Einrichtungen anguckt, auf dem Weg auch nach England und Frankreich ist. Der berichtet um 1832, als er in Hamburg ist, allerdings nichts Gutes über die Einrichtung.
Der ist schockiert über die Unterbringung der sogenannten unruhigen Kranken, denn die sind wir müssen das so vorstellen, im Souterrain oder Keller des Krankenhauses in großen Räumen als Sammellager, ohne dass die eigene Betten oder überhaupt feste Betten haben. Gleichzeitig wissen wir auch, dass die ruhigen Kranken nicht dort untergebracht waren, sondern mit den Patienten anderer Krankheitsrichtungen gemischt in den Stationen, die mit den modernsten Standards, also Wandheizung, fließend Wasser, untergebracht waren.
Das bedeutet, dass Milde wohl die ruhigen Patienten porträtiert, diejenigen, die also nicht im dunklen Keller leben.
Aber Milde berichtet ja an einer Stelle, erinnere ich mich, auch von der Belastung dieser Situation. Das ist manchmal kaum auszuhalten sei, schreibt er einem Freund. Spricht also auch dafür, dass er nicht ausschließlich in völlig ruhiger Atmosphäre, in normalen Porträtsituationen sich da ein Bild machen konnte.
Herr Borg, Sie schreiben ja in Ihrem Katalogbeitrag, dass es dann um 1800 plötzlich eine neue Unsicherheit gibt im Umgang mit Geisteskranken.
Was wir beobachten können, ist, dass in der Zeit um 1800 die Frage danach, was eigentlich vernünftig ist, gesellschaftlich neu verhandelt wird. Und dass unmittelbar daraus auch folgt, dass die Frage des Irrsinns zu einem medizinisch interessanten Gegenstand wird. Also auf der einen Seite ein Gebiet, über das man mehr wissen muss, über das man mehr in Erfahrung bringen will, und zwar als medizinisches Problemfeld. Und das heißt nicht nur als Variante des Menschseins, sondern auch eben in dieser Frage, was können wir da eigentlich dafür tun, um Menschen da rauszuholen oder zu therapieren oder so etwas.
Diese Art Unsicherheit, diesen Wendepunkt, gibt es denn in der bildenden Kunst auch?
Die Kunst als Teil der Gesellschaft befindet sich natürlich an einem ganz ähnlichen Wendepunkt. Also das bürgerliche Zeitalter und was alles mit dem neuen Selbstbewusstsein verbunden ist und eigentlich im 19. Jahrhundert auf den Weg bringt, was ja in vielen Dingen für uns heute grundlegend ist. Das sehen wir selbstverständlich auch in der Kunst.
Der Künstler Julius Schnorr von Carolsfeld, der schreibt in einem Brief um 1825 über Porträts, die er anfertigt, sieht die Person übel aus, so muss auch das Porträt übel aussehen. die Leute zu verklären, ist ganz wieder meine Gesinnung. Ist das typisch für die Kunst der Zeit?
Ja, absolut. Also das sind natürlich die jungen Maler, die aufbrechen, und da gehört es gibt jeder Generation natürlich so, da muss das Erbe der Väter erstmal über Bord geschmissen werden. Und das Idealisieren und das Konventionen entsprechen oder diese abbilden auch in einem Porträt, das will man natürlich genau nicht mehr jetzt machen. Und das zieht sich natürlich durch die Kunst der Nazarener, zu denen Schnorr ja auch gehört, zu dem Künstlerkreis. Milde vielleicht die Nachfolgegeneration, die sich schon eher kritisch mit diesen Vorgängern auseinandersetzt. Bei all denen spielt das eine wichtige Rolle. Das Freundschaftsporträt, der Freund wird gemalt, aber auch akribisch, und auch die Warze auf der Backe wird mit ins Bild genommen und eben nicht beschönigt. Das ist natürlich auch eine Form von Attitüde, aber das ist einfach auch der Zeitgeist, dem auch die Kunst an dieser Stelle folgt.
Wenn wir nun zu den künstlerischen Mitteln kommen und damit auf Milde als Zeichner, gibt es da auch etwas, das typisch deutsch ist in dieser ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts?
Die Bleistiftzeichnung, diese akribische, mit spitzen Bleistift angefertigte Bleistiftzeichnung in der Romantik, das ist etwas typisch Deutsches. Da haben die Franzosen wirklich schon ihre Farbkästen viel aufwendiger dabei und skizzieren in Farbe. Und die Deutschen sitzen da mit Bleistift, der nicht spitz genug sein kann, um jedes Blättchen und jeden Grashalm mit aufs Blatt zu bekommen.
Ja, das kommt wohl dem Sinn für Details entgegen. Aber vielleicht auch einem Anspruch auf eine wissenschaftliche Genauigkeit, wenn wir vorher über Milde gesprochen haben, dass er ja auch ein Forscher ist oder war.
Weil das und auch der Blick für das Reduzieren. Im Kunstverständnis der Romantiker, der Nazarener und auch Mildes ist mit der Idee, mit der Zeichnung, mit der Linie eigentlich alles Wesentliche zum Ausdruck gebracht, wenn diese der Wahrheit folgt und akribisch und detailliert ist.
Herr Bassek, oft hat es ja auch mit der eigenen Epoche oder dem Zeitgeist zu tun, wenn man Teile der Kunst neu entdeckt oder wiederentdeckt. Was glauben Sie, warum findet diese Ausstellung jetzt im Jahr 2019 statt?
Zeitgeist oder Interesse unserer Zeit, glaube ich, ist eher das Gegenbild viel, viel mehr. Wir kennen heute, wenn wir uns mit Psychiatriepatienten auseinandersetzen und Kunst, deren Werke, also was schaffen Psychiatriepatienten an Kunst, was wird in Kunsttherapien geschaffen oder inwieweit sind auch Künstler, die wir historisch betrachten, zwischen Genie und Wahnsinn angesiedelt. Das sind sehr populäre Themen. Der umgekehrte Blick, zu schauen, wie hat ein Künstler, wie hat die Gesellschaft Psychiatriepatienten dargestellt, den scheut man, glaube ich, heutzutage eher.